Herzlich willkommen zum OMR Podcast. Diese Woche ein neuer Partner, für mich persönlich ein ganz besonderer Partner, die Firma Awin, A-W-I-N. Awin, dazu gehört nämlich auch Zanox. Und Zanox war das Affiliate-Netzwerk, mit dem ich mal meine ersten Umsätze im Online-Marketing gemacht habe vor vielen, vielen Jahren als kleiner Publisher. Mittlerweile ist Awin das größte Affiliate-Netzwerk wahrscheinlich der Welt mit 17 verschiedenen Standorten, über 1000 Mitarbeitern, gewachsen durch zahlreiche Übernahmen, halt von Zanox, halt von Affiliate, Affiliate Window in UK, verschiedene andere. Wer von euch sich für Affiliate Marketing interessiert, sollte sich die Story von Awin angucken. Super smartes Leadership, die da jetzt sozusagen eine Story schreiben, die möglicherweise im IPO endet. In jedem Falle, wer performance-orientiert werben möchte, Leads und Sales gebrauchen kann, sprecht mit Awin, guckt euch die Kollegen an. Am besten direkt bei uns vor Ort auf dem Festival Ende März. Termine ausmachen über dach-marketing@awin.com. Über uns gerne, über das Kontaktformular, also Performance Marketing oder Affiliate Marketing. Muss man sagen, dort die Kollegen bieten alles weltweit. Einfach ein spannender Partner, der sich gerade richtig neu erfindet. Viel Spaß.
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Diese Woche eine Ausgabe mit einem regelmäßigen Gast, Stammgast kann man nicht ganz sagen, aber regelmäßig ist er dabei, ein sozusagen Freund des Hauses. Hier ist Alex Graf, der super Unternehmer im E-Commerce-Bereich. Moin Alex.
Ja, moin Philipp, vielen Dank für die Einladung.
Ich habe schon erzählt, du warst schon ein paar Mal da, es hat sich bei dir aber trotzdem einiges getan. Mittlerweile hast du es sogar bei uns geschafft, ich verrate es schon mal vorab, auf die Liste der Rockstars 50, also der spannendsten Leute im Marketing, wir finden. Und das ist ja erstmal komisch, weil du bist kein reiner Marketing-Guy, du bist eigentlich ein E-Commerce-Guy. Aber wir sagen, ich werde immer gefragt, sag mir doch mal einen guten B2B-Influencer. Und dann sage ich, guck mal, wie der Alexander Graf das macht. Das ist wirklich so B2B-Influencing par excellence. Was machst du da eigentlich so genau?
Ja, also erstmal vielen Dank für die Aufnahme in diese Liste. Das freut mich sehr. Ich versuche auch ja zu diesen großen Events zu kommen, bei denen auch Bibi und Co. sind. Da mache ich mir jetzt auch ein bisschen mehr Hoffnung. Ich bin seit 10, 15 Jahren im E-Commerce unterwegs und habe irgendwann mal angefangen, Kassenzone.de zu schreiben als Paralleltätigkeit zu meinem Job bei Otto und weil ich es einfach cool fand, mich mit Leuten auszutauschen und darüber sind dann tatsächlich so seit 2011 verschiedene Unternehmen zustande gekommen. Ganz am Anfang habe ich mit Tarek Müller und Nils Seebach zusammen so eine Agentur aufgebaut und haben wir ganz viele Sachen ausgegründet, ausprobiert, da ist dann noch eine weitere Agentur entstanden, Netshops, dann ist da irgendwann so Collins raus entstanden, also About You, ein Beratungsunternehmen mit E-Tribes und finally dann auch Spryker, mit dem ich ja heute hauptberuflich unterwegs bin und das hat sich alles aufeinander ausgebaut, das ist jetzt kein, wir sind jetzt nicht Seriengründer geworden des Seriengründens wegen wollen, sondern wir haben halt immer sehr, sehr viel Bedarfe gesehen in unserem Netzwerk und wir haben mittlerweile tausende B2B-Kontakte, also Unternehmen, CEOs, CMOs, viele Abteilungsleiter, Geschäftsführer für das Thema E-Commerce. Da würde ich sagen, haben wir mit Abstand das größte Netzwerk im deutschsprachigen Raum. Und da gibt es immer wieder neue Bedarfe, so an Themen, die wir gar nicht in unserem Kerngeschäft heraus abbilden können. Und da passiert dann die ein oder andere Ausgründung. Und das ist jetzt nach 2011, ich versuche mal zu rechnen, also 6, 7 Jahren ungefähr, ist eine ganze Menge draus entstanden. Aber ganz am Anfang war es einfach eine Webagentur, könnte man sagen.
Und am Ende, wenn man jetzt auf kassenzone.de geht, eine recht trockene kleine Website, die so unscheinbar aussieht, wo noch nicht mal regelmäßig was erscheint, sondern nur, weiß ich nicht, wie oft, alle einmal die Woche oder sowas? Oder?
Oh ja, 1 bis 2 Mal die Woche, genau.
Aber das heißt, die Frequenz ist dir eigentlich fast egal. Was hat so ein Stück dann an Reichweite ungefähr?
Ja, also das kommt drauf an, über was man schreibt. Also so ein einzelner Artikel, wenn er irgendwie gut ist, dann schafft er tatsächlich auch mal so 10.000, 20.000 Besucher anzuziehen, was in dieser Nische, in der ich tätig bin, total viel ist. Also ich mache ja auch einen Podcast und habe da immer wieder Leute im Podcast zu Gast. Und wenn man darüber schreibt, auch bei Kassenzone, wenn man die dann irgendwie auch Soundcloud und hochlädt und das gehört wird, dann ist das Feedback halt schon, dass das eine vielfach höhere Reichweite erzielt als irgendwie ein Artikel im Handelsblatt oder auch im Spiegel. Mhm. Und da sieht man halt zumindest in dieser Zielgruppe, in der ich unterwegs bin, das liest schon der ein oder andere, die ist jetzt nicht riesig, das sind vielleicht so die 10.000, 20.000 Leute in Deutschland, aber dort ist quasi die Resonanzmöglichkeit für mich schon relativ groß. Und jeder Artikel bei Kassenzone oder der durchschnittliche Artikel ist halt sehr lang. Es ist halt keine kurzen Zusammenfassungen, kein klassisches Blog, sondern da gehen oft viele Analysen voraus. Da sind relativ viele Gedanken stecken da drin. Man kann das nicht so nebenbei konsumieren. Das könnte man auch jetzt gar nicht täglich lesen, weil einfach zu viel Text ist am Ende des Tages. So ein Artikel hat im Schnitt so 1000, 2000 Wörter, also ist relativ lang. Kann man eher vergleichen, glaube ich, mit Wait But Why oder Stretchery von Ben Thompson. Mhm. Aber das, was dann da kommt, ist für die Leute, die diesen Markt aktiv sind und da auch immer ein bisschen weiterdenken wollen, ist das, glaube ich, schon sehr werthaltig.
Und sag mal, wie hast du angefangen zu merken, dass man auf Basis von solchen Äußerungen wirklich selbst ja sich Umsatz und Geschäft in anderen Bereichen verschaffen kann? War das gewollt? Oder mittlerweile ist es ja ganz klar auch, dass du das strategisch nutzt, um halt andere Firmen aufzubauen. Kann man ja
doch
sagen.
Genau, also ich glaube, was wir schon merken, dadurch, dass wir in diesem B2B-Sektor unterwegs sind, About You ist ja im Grunde der einzige B2C-Ausreißer, den Tara irgendwie macht, die Sachen beschleunigen sich halt untereinander. Ne? Die einzelnen Firmen, ob das jetzt E-Tribes zu Spryker, Spryker zu E-Tribes oder E-Tribes zu Faktor A, sozusagen, es wird alles untereinander, hebelt sich das, also es wird schneller. Und das Blog ist ja eher entstanden aus dem Ziel heraus, sich mit der Szene irgendwie auszutauschen und in der Hochphase von Basic Thinking, ja, und Exciting Commerce, wollten wir im Grunde auch teilnehmen an dieser Diskussionskultur. Da war Blogkultur ja noch was ganz anderes. Das war das Stichwort Web 2.0 noch ganz, ganz groß. Und da war das quasi, das war der erste Faktor. Dann war der zweite Faktor, in irgendeiner Form selber zu lernen. Das ist ja total schwierig, so diese ganzen Dinge, die man täglich aufnehmen muss, also ich im Bereich E-Commerce, im Bereich Online-Marketing überhaupt zu verdauen und auch für andere aufzubereiten. Das ist genauso wie Hausarbeiten schreiben in der Schule oder Masterarbeiten. Wenn man das einmal aufschreibt, um das anderen zu erklären, versteht man das selber viel besser. Also für mich ist das, wenn ich eine Analyse über Wayfair schreibe oder über Stitch Fix, ist das halt alleine schon meine Lernkurve das wert, das zu veröffentlichen. Und dieser vertriebliche Aspekt, der ist, glaube ich, erst in den letzten 3-4 Jahren dazugekommen. Man sagt, okay, jetzt das lesen irgendwie tausende Leute aus dieser Szene, die finden das vielleicht auch ganz spannend. Und klar kommt dadurch eine ganze Menge Nachfrage zustande und sicherlich sozusagen entsteht allein durch Kassenzone ein deutlich siebenstelliger Umsatz sozusagen in den Unternehmen, die wir so haben, oder wird dadurch getriggert. Messen kann man das nicht, ich habe keine direkten Erlöskanäle, das ist mir auch egal, deswegen ist mir auch Frequenz egal, ich kenne noch nicht mal quasi meine Page-Views oder Visits, da gucke
also
ich noch nicht mal rein.
Also du machst kein Paid sozusagen Acquisition von Lesern, das ist alles organisch.
Das ist alles organisch, genau. Ich wüsste noch nicht mal, wie es geht. Also wir wissen, das machen das natürlich ein bisschen bei Spryker, aber ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt Sinn machen würde, eine Facebook-Post zu boosten oder bei Twitter zu boosten. Ich habe die Erfahrung gemacht, sozusagen guter Content so und da auch ein bisschen bei der Stange bleiben, das ist ganz hilfreich. Ich glaube, heute nochmal so einen Blog aufzubauen, ist total schwer. Das war, glaube ich, eine gute Zeit vor fast 10 Jahren. Also Kassenzone wird im April 10 Jahre alt. Heute würde man das, glaube ich, anders machen. Fairerweise hat sich auch der Traffic verlagert auf andere Kanäle. Also der Podcast ist mittlerweile, glaube ich, wichtiger als das Blog. Die WhatsApp-Gruppe, die ich vor einem Jahr gegründet habe, hat eine deutlich höhere Resonanz als sozusagen alles, was ich bisher bei Facebook gemacht habe. Und durch diese ganzen kleinen verschiedenen Kanäle kommt halt sehr, sehr viel und auch sehr, sehr, sehr viel Feedback und Austausch. Und da ist dann kassenzone.de, die Website selber, vielleicht nur noch 20% von den Dingen, die ich eigentlich mache. Aber es gibt auch ganz viele Leute, die bei YouTube den Kanal abonnieren. Ich mache die Podcasts, filme ich ja auch, stelle die bei YouTube. Und viele wissen gar nicht, dass es kassenzone.de als Webseite gibt. Das hat verschiedene Rezipienten.
Alex, eine Sache, die man jetzt immer hört, wenn man über Influencer-Marketing spricht, dann ist eigentlich Instagram dafür die große Plattform. Du hast jetzt erzählt, irgendwie hast einen Blog, Podcast, Twitter machst du ein bisschen was. Aber jetzt, wie ist dein Take als Business-Guy auf Instagram?
Ja, also durch die Erfahrung mit dem Podcast, die hat mir halt gezeigt, so ein WordPress-Blog, ja, das ist irgendwie eine versiegende Traffic-Quelle. Ne? Irgendwann wird da keiner mehr kommen, das wird nicht mehr konsumiert. Und die Podcasts sind heute schon viel wichtiger als das Blog selber. Und das hat mich zur der Erkenntnis kommen lassen, dass ich sage, okay, ich muss mindestens einen neuen Kanal pro Jahr etablieren und zumindest ausprobieren. Das war im letzten Jahr, war das WhatsApp. Ich habe mit WhatsApp Broadcast quasi so einen Account abgeschlossen, habe jetzt über 1000 Mitglieder in der Gruppe. Da kommen jeden Tag so 3, 4, 5, 6, 7 dazu, sozusagen, die dann das per WhatsApp konsumieren, mit denen ich da auch spreche. Super, super krasse Conversion-Raten, super krasse Klickraten, extrem viel Feedback kommt aus diesen ganzen einzelnen Kanäle. Und in diesem Jahr ist es für mich Instagram. Ich sage, okay, Ich verstehe den Kanal zwar nicht so richtig, ich weiß aber, er wächst halt sehr, sehr stark. Es gibt Leuten, denen ich selber folge, wie Gary Vee und Co., die darüber teilweise Videocontent produzieren. Der wird auch konsumiert, der wird auch kommentiert. Das ist anderer Content, als es den bei Kassenzone gibt oder bei Twitter. Also muss ich verdammt nochmal, wenn ich an das glaube, was ich den Unternehmen, unseren Kunden selber sage, muss ich selber experimentieren, selber Geld investieren. Hab da jetzt einen Partner gefunden, der so ein paar meiner Podcasts aufbereitet, ein paar Twitter-Zitate auch aufbereitet, sozusagen das Instagram-fähig macht, mir so ein bisschen den Weg ebnet und mich da mitnimmt. Ich habe fairerweise keine Ahnung, wohin das führt. Ich nehme auch schon ein bisschen Geld in die Hand jeden Monat.
Was steckst du da rein, Instagram?
Ja, also 500 bis 1.000 Euro im Monat, das ist jetzt mal das Budget, was ich angesetzt habe für einen begrenzten Zeitraum, wo ich sage, okay, kommt da eigentlich Traffic rum, erreicht man dort Leute, ist das irgendwie, es ist alles Fake vielleicht auch, also diese ganzen Sachen, die da kommen, oh cool, wow, cooles Pick, obwohl nur ein Video dabei war, ist das irgendwie alles Luft? Glaube ich nicht. Ich glaube, da ist schon was drin und auch wenn es nur die 15% sind der Interaktionen, die dort erzeugen, glaube ich, ist der Arbitrage-Effekt heute noch so groß, dass es sinnvoll ist, das Geld einzusetzen. Möglicherweise kann man es dann wieder komplett organisch machen in ein oder zwei Jahren, wenn ich raus habe, wie es funktioniert. Auch Twitter musste man so ein bisschen lernen. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, als Twitter in Deutschland hochgekommen ist, 2008, da haben die Leute jetzt immer gesagt, das ist so wie SMS online. Ja, man schreibt eine SMS an viele Leute. Ist aber gar nicht. Ne? Das heißt, man kann das von außen nicht analysieren. Man muss es ausprobieren. Und ich glaube, das ist einer der wesentlichen Kanäle, sozusagen kann Instagram sein. Bei Snapchat
auch
bin ich
noch
nicht.
Auch für B2B-Content mit
langen Analysen? Auf jeden Fall. Und wenn vielleicht ist es im nächsten Jahr Snapchat, vielleicht gibt es auch einen anderen Kanal, aber ich denke, das muss man ausprobieren.
Und also Gary Vee guckst du dir an, weil der ist ja auch in einer Situation wie du, also als Business-Guy mit Content. Gibt es noch andere, wo du sagst, das hat mich überzeugt, dass B2B Influencing auch auf Instagram gut funktioniert?
Ich glaube, du hast ja selber schon ein paar genannt, ne? So mit Scott Galloway, das ist ja auch so ein B2B-Influencer. Was ich sozusagen schon ein Muster, was ich schon erkenne, ist, dass sozusagen, dass es besser ist, ein persönliches Brand zu haben und jetzt nicht einen Instagram-Account für Kassenzone aufzubauen, weil tatsächlich Menschen mit Menschen interagieren und denen folgen. Deswegen haben es ja so viele Corporate-Blogs auch schwer, ne? Das ist eigentlich, wahrscheinlich wäre sozusagen, könnte die Online-Marketing-Rockstar-Seite hätte noch viel schneller größer werden können früher, wenn das irgendwie sozusagen Philips Take on Online-Marketing gewesen wäre. Da seid ihr ja zum Glück rausgekommen, aber in der Regel ist es so, dass es persönliche Profile einfacher haben, das ist zumindest meine Beobachtung, auch im B2B-Bereich. Die Leute wollen auch mit mir sprechen, ist sicherlich auch ein Skalierungsthema nach vorne hin. Aber ja klar, ich folge quasi einigen Leute aus den USA. Ich finde, es gibt auch ein paar spannende Experimente immer mal wieder so vereinzelt in Deutschland. André Moritz testet auch eine ganze Menge aus da in dem Bereich. Da sieht man schon das ein oder andere. Aber das ist noch für mich super experimentell. Ich wusste auch, bei WhatsApp habe ich gedacht, okay, Es wäre mega cool, wenn ich da mal 50 Leute in dieser Gruppe habe. 50 Leuten gleichzeitig eine SMS schicken, so quasi. Das ist ja schon mega Power. Und jetzt sind es schon 1.000, ja. Und das ist halt, du hast 100%
Öffnungsrate. Also, wie finden die denn die Gruppe rein?
Steht unter jedem Kassenzone-Artikel steht, jetzt auch per WhatsApp abonnieren. Die Leute kriegen da auch die Artikel darüber, die Links zu den, Artikeln. Ich glaube, es ist so ein bisschen Word of Mouth, auch. Aber am Ende des Tages ist es quasi, statt sich für den E-Mail-Newsletter anzumelden, und E-Mail wird halt in der Regel schon als Spam wahrgenommen, melden sich halt mittlerweile mehr bei WhatsApp an. Und das zeigt mir halt, also Podcast halt super schnell gut funktioniert, WhatsApp halt super schnell gut funktioniert. Kann sein, dass Instagram totaler Griff ins Klo ist. Kann durchaus sein. Es ist auch einkalkuliert, dass das mal passieren kann. Aber mindestens ein Kanal pro Jahr, die Zeit muss ich mir irgendwie nehmen. Da habe ich zu Weihnachten immer ein bisschen Zeit, neue Sachen ausprobieren und zu verstehen. Snapchat habe ich, muss ich zugeben, immer noch nicht richtig verstanden. Aber deswegen mache ich das.
Ganz kurze Unterbrechung und Hinweis auf Media Impact. Sicherlich einer der spannendsten und größten deutschen Vermarkter aus dem Hause Axel Springer. Vorweg die beiden großen Brands Bild und Welt natürlich. Dazu aber weitere spannende Anbieter, zum Beispiel Bonial. Dahinter steht sowas wie Kauf da, der Ansprechpartner schlechthin für stationäre Einzelhändler. Oder Visun, ein Videovermarkter, der über alle Axel Springer Assets hinweg Videos vermarktet. Ich kenne die Macher dieser ganzen Angebote oder viele davon. Denke, das sind sehr innovative Leute, die versuchen, den deutschen Werbemarkt sozusagen mitzugestalten und entsprechend entsprechend auch bei uns auf unseren Bühnen am Festival Ende März zu hören sind. Da geht's zum Beispiel am Donnerstag, schaut auf der Website für die Details nach, um Native Advertising, so wie Axel Springer das anbietet, so wie das Axel Springer entwickeln möchte, das Native Advertising Thema. Dann geht es um Sportmarketing, weil Bild und Transfermarkt und Welt natürlich riesen Sportreichweiten auch haben. Entsprechend geht es da irgendwie um digitale Sportvermarktung. Und zu guter Letzt geht es sozusagen um die ganze Art des Storytellings über Plattformen hinweg, gerade im Mobile-Bereich bis hin zu Augmented Reality. Das macht dort Janine Kühnrich und Rosa Schulz. Also schaut euch das mal an. Auf unserer Website 3 Highlights von Media Impact. Die Kollegen selber sind einfach im Stand da. Ich kann es euch nur empfehlen. Die denken Werbung in Deutschland vor. Viel Spaß.
Aber du hast irgendwann auch gemerkt, ich meine, du hast bei Twitter, ich habe es gerade mal nachgeschaut, ungefähr 5000 Follower. Das ist ja schon auch für die Nische oder für E-Commerce in Deutschland, bist du selber auch mittlerweile eine Brand. Das kann man schon, das würdest du wahrscheinlich auch so sagen, oder?
Das ist ein bisschen die Frage, wie man eine Brand definiert. Es ist schon so, dass auf den E-Commerce-Konferenzen mich wahrscheinlich mehr Leute kennen, als ich Leute kenne. Es ist tatsächlich so, dass ich auch oft angesprochen werde und einige Leute wollen auch eine Buchsignatur haben. Das freut mich total. Das sozusagen streichelt das Ego. Ich glaube, in dieser Nische ist das so. Die ist auch nicht so groß. Also so viele, wenn man mal auf die E-Commerce-Konferenzen guckt, die es in Deutschland so gibt. Wir machen ja selber mit dem Digital Commerce Day eine. Das ist schon immer sehr ähnlich. Also in Summe sind es vielleicht 10.000 Leute, die sich im Jahr auf den verschiedenen Konferenzformaten irgendwie so teilen. Und irgendwann, wenn so ein durchschnittlicher Ticketkassenzone ein paar tausend Leser hat, irgendwann hat man jeden schon mal gestriffen. Mhm. Ist tatsächlich so.
Also wir würden gar nicht so viele andere Personen einfallen, die da so hervorstechen. Also vielleicht Jochen Krisch noch. Ja. Dann sicherlich natürlich aktive E-Commerce-Unternehmer im Großen, also die große Businesses haben, Tarek oder natürlich die Zalando-Jungs, Mr. Specs und so weiter. Vielleicht dann noch so für die 1,0-Generation, der Herr Heinemann, der Professor, der taucht auch mal wieder auf bei mir.
Genau, die betreiben halt in der Regel kein Owned Media, ne? Das unterscheidet die wahrscheinlich so ein bisschen. Also das versuchen wir Flo Heinemann auch immer anzudrehen. Ja, komm, mach doch mal ein eigenes Blog, mach doch mal einen eigenen Podcast oder auch für Tarek würde sich das glaube ich lohnen. Aber ich hatte ja den Luxus, das während meiner Zeit bei Otto so nebenbei zu lernen und zu gucken, wie schreibt man irgendwie Texte, wie geht man eigentlich mit dem Feedback irgendwie um und hatte da so 2-3 Jahre Zeit reinzuwachsen. Wenn du heute aber eigentlich unter dem unternehmerischen Druck stehst, da sofort was rauszuholen, ja, Reichweite und Umsatz, ist total schwer. Ich glaube, das geht nicht so.
Würdest du nicht mehr empfehlen, Leuten das dann sozusagen nachzubilden, was du jetzt hast?
Ich glaube, dass dadurch, dass ich glaube, dass Webseiten, so textbasierter Content jetzt nicht die mega Zukunft hat, ich würde Leuten eher empfehlen, nehmt einen Podcast auf und guckt mal, wie ihr da irgendwie darüber reicht und vielleicht lassen sich aus dem Podcast andere Formate dann rausspinnen, die dann als Text bei LinkedIn erscheinen oder bei Facebook. Auch da gilt die Plattformökonomie. Ich habe halt den Vorteil, ich habe mittlerweile 5000 Abonnenten im Kassenzone-Newsletter, die erreiche ich halt direkt. Aber würde man heute über ein neues Tumblr-WordPress-Blog nochmal so schnell in so einer Nische so viele Leute aufbauen? Glaube ich nicht.
Aber ich sag, sagen wir mal, sich an dir ein Vorbild zu nehmen, könnte verlockend sein, wenn man weiß, was da alles dahinter steht. Ich hoffe, ich sage das einigermaßen korrekt. Du hast aktuell über die verschiedenen Firmen hinweg knapp 600 Mitarbeiter.
Genau, wir haben mal zusammengezählt, Tarek, Nils und ich, was wir in den letzten Jahren so gegründet haben. Also seit 2011, da sind es sogar mehr, eher so 700, 750 Mitarbeiter und deutlich über 200 offene Stellen. Und da hatten wir in der WhatsApp-Gruppe auch schon das Feedback, das sind bestimmt alles Praktikanten, das stimmt nicht. Also Spryker hat zum Beispiel gar keinen einzigen Praktikanten, eTribes auch nicht. Durch die Mindestlohnregelung lohnt sich das auch fast nicht mehr. Es sind alles FDE, sind schon viele Leute geworden tatsächlich. Das heißt ja nicht, dass 700 Leute für mich arbeiten, sondern dass an den Dingen, die wir irgendwann mal gegründet oder gestartet haben, dass dort so viele Leute arbeiten, aber es hat im letzten Jahr auch echt richtig Schwung aufgenommen. Also Spryker sind wir 80 Leute, da haben wir halt sehr, sehr viele offene Stellen. E-Tribes wächst gerade extrem schnell. Faktor A in Köln, Amazon-Agentur sind jetzt über 100 Leute, hat ganz, ganz viele offene Stellen. Also momentan beschleunigt sich das.
Und das, was du da so gerade an Firmen aufzählst, ohne zu wissen, welche Anteile du da genau überall hältst, aber das ist ja insofern schon sehr lohnenswert, solche Firmen sozusagen influencen zu können. Das ist ja eigentlich so ein bisschen so das Elon Musk-Modell. Ich bin Influencer, aber ich lasse mich nicht bezahlen für irgendwelche Posts, dann sind die einmaligen Umsätze, sondern ich influence er meine Firmen groß, so wie der es ja auch macht, im ganz großen Stil mit irgendwie Tesla und seinem Raketen-Startup da und was er noch so hat.
Ja, also fairerweise, diese Firmen, die wir aufbauen, sind ja keine klassischen E-Commerce-Firmen, die irgendwie 5 Jahre irgendwie Funding brauchen, bis sie Geld verdienen. Die verdienen ja alle eine Rendite, sozusagen. Die nutzen wir natürlich, um die Firmen dann weiter groß zu machen, sozusagen, um sie dann irgendwie vielleicht mal was zu verkaufen oder um sie auf ein Niveau zu führen, in dem man bei dem es in der Plattformökonomie Sinn macht. Das heißt, man kann mit der Reichweite, der wir haben, schon eine ganze Menge starten. Uns reichen ja schon 3-4 Kunden für eine Dienstleistung. So ist ja Faktor A auch gestartet. Dann kannst du direkt 5-6 Leute einstellen. Und wenn das Thema ein bisschen Traktion am Markt erfährt, dann kann man das natürlich nochmal deutlich weiter beschleunigen. Also ich hoffe, dass sich das lohnt. Also meine Frau sagt das auf jeden Fall. Hoffentlich mal was rauskommen soll. Aber uns geht's nicht schlecht. Also es tatsächlich funktioniert momentan ganz gut.
Ja. Und ich vermute mal, da jetzt kann man es relativ isoliert mal betrachten. Eure Amazon-Agentur, wenn mich jetzt jemand fragt, was soll ich heutzutage gründen und ich will jetzt auch was unternehmerisch auf die Beine stellen, dann sage ich immer, macht mal Amazon-Agentur auf, weil der Bedarf ist riesig, das Thema wächst. Trotzdem, es gibt noch gar nicht so viele, wie man meinen sollte. Und wir werden schon angerufen von Firmen, die sagen, Mensch Philipp oder Mensch hier OMR, kennt ihr nicht irgendwo eine Amazon-Agentur, die wir kaufen können? Weil alle scheinbar sich da auch verstärken wollen als größere Agenturgruppen und so.
Ja.
Wenn man da jetzt eine hat mit 100 Mitarbeitern oder so und weiter Wachsende wie ihr, dann ist die ja, ich würde mal schätzen, schon fast 10 Millionen Euro wert, oder?
Wird sie wahrscheinlich schon sein. Also wir hatten das ja 2015 gegründet, eher aus der Not heraus, weil wir so viele Anfragen bekommen hatten in dem E-Tribes-Geschäftsmodell beim Thema Beratung, das eigentlich am Ende des Tages operatives Amazon-Geschäft war, also tatsächlich SKU-Optimierung. Heute ist es halt viel Vendor-Management, Hilfe bei den Vertragsbeziehungen. Das ganze Branding-Thema ist viel größer geworden bei Amazon, dass wir gesagt haben, komm, wir müssen das irgendwie ausgründen. Haben dort noch 2 Partner mit dazu genommen, Markus Forst und Adrian Hotz, die in diesem, ich denke mal, die beiden und wir zusammen haben sicherlich die meisten Herstellerkontakte in Deutschland, die genau dieses Amazon-Herausforderung haben. Und da hilft dann eine Agentur am Ende des Tages schon, die das ganze Thema Vendor-Management übernimmt und die Marken dann auch groß macht bei Amazon. Ich hätte fairerweise gedacht 2015, dass diese ganzen Performance-Marketing-Agenturen da in diesen Markt reinrücken. Aber es zeigt sich jetzt schon im operativen Geschäft, das sind total verschiedene Sachen. Also Amazon-Optimierung, SKU-Optimierung, dieses ganze Brand-Management hat mit dem, was so klassische Performance-Marketing-Agenturen gemacht haben, ist hier überhaupt nichts zu tun. Und da gab es halt auch so einen kleinen Plattformeffekt, wenn du einmal irgendwie groß bist, viel empfohlen wirst in dem Bereich. Das ist auch eine Szene, wo sich dann Amazon-Manager der einzelnen Brands untereinander unterhalten. Das hat natürlich extrem viel für das Wachstum von Faktor A getan. Und die haben eher so ein Räumlichkeitsproblem in Köln. Also von irgendwie von 30 Leuten auf 100 Leute wachsen und dann eher so perspektivisch auf 200, 300 Leute, weil man braucht einfach sehr, sehr viel Manpower, um diese Sachen zu bearbeiten. Das ist gar nicht so einfach, das infrastrukturell zu stemmen.
Dann nochmal eine andere Firma, die du also im Hauptjob machst sozusagen, mit der du auch viel verbunden wirst, Spryker. Ich glaube, den meisten Leuten ist nach wie vor gar nicht so ganz genau klar, was macht eigentlich Spryker und was ist eigentlich jetzt Spryker anders als Magento oder irgendwie, was noch so an Webshop-Software gibt.
Ja, also ich glaube, da muss man auch mal zurückgucken auf sozusagen unsere E-Tribes-Historie. Wir hatten ja halt ganz viel Beratung gemacht und 2014 war das halt noch so, wenn man zu einem großen Unternehmen gegangen ist und das dann gesagt hat, ja, Herr Graf, wir wissen, wir müssen mehr Bereich E-Commerce machen, wie können wir denn jetzt auch sowas machen wie Zalando oder About You oder damals auch Conturion. Da war immer so der Rat, naja, dann müsst ihr auf der grünen Wiese anfangen, ein CTO einstellen, einen Chief of Product und loslegen. Das ist halt eine Scheißempfehlung, fairerweise, für große Unternehmen, weil die es eigentlich nicht können. Und das hat dann eigentlich zur Spryker-Gründung geführt, wo wir dann mit Project A zusammen gesagt haben, komm, lasst uns mal die Technologie, die ihr aufgebaut habt, und sozusagen, wo ihr die Konzepte schon entwickelt habt, in diesem ganzen Project A-Umfeld, was schon bei vielen großen E-Commerce-Projekten weltweit bewiesen ist, lasst uns das ausgründen. Das ist deutlich moderner als das, was ein Magento Hybris Demandware überhaupt bieten kann. Das entspricht genau dem, so Digital First und Ownership über Technologie bekommen. Das hat dann zur Spryker-Gründung geführt. Das wird oft in den Topf geworfen, so mit SAP Hybris oder IBM WebSphere, teilweise auch mit Magento. Da hat sich jetzt in den letzten Jahren gezeigt, dass es halt nicht ausreicht, ein Off-the-Shelf-Produkt einzukaufen oder irgendeine SaaS-Lösung einzukaufen und zu hoffen, dass man mit ein bisschen schöneren Webseiten dann wieder Marktanteile von Amazon gewinnt, sondern es hat sich herausgestellt, dass diejenigen Unternehmen, die Technologie so kontrollieren können, dass sie permanent neue Experimente machen können, also eine neue Mobile-App rausbringen oder ein neues Land launchen oder ein neues Geschäftsmodell launchen, dass die halt am Markt überproportional Marktanteile gewinnen. Und im Grunde genommen helfen wir den Unternehmen, die mit uns arbeiten, dazu gehören Unternehmen wie einen Bosch, ein Hilti, Tom Taylor hier in Hamburg, ein ATU, aber auch ein Rose Bikes oder ein Lumas, denen helfen wir quasi diese Technologiekompetenz aufzubauen mit Spryker, denen helfen wir teilweise auch beim Thema Team-Setup über unsere ganzen Agenturen, die da Spryker-Partner sind und damit schaffen wir es tatsächlich dann überproportional am Markt zu partizipieren und zu wachsen. Und am einfachsten kann man das so ein bisschen damit erklären, wie sich die Sicht auf Technologie verändert hat. Und dann, wir sagen immer, naja, früher war das halt so ein bisschen wie, man hat das Playmobil-Auto ausgepackt, ja, den Magento-Shop und angemalt und damit gespielt. Jetzt sind wir so im Lego-Technik-Zeitalter. Jetzt brauchst du halt einen Bausatz und ein Setup, mit dem du viel, viel mehr erreichen kannst. Und da ist dann selber auch so ein bisschen, die Unternehmen werden dann selber auch zum Architekten und dann haben eine deutlich höhere Kreativität. Ne? Da reicht das Playmobil-Auto nicht mehr aus. Und das ist einfach ein ganz anderer Markt. Ne? Das Playmobil-Auto ist ja nicht schlechter als das Lego-Technik-Auto. Es erfüllt einfach einen ganz anderen Zweck. Und da profitieren wir jetzt sehr stark davon, dass halt viele Technologieanbieter in dem Markt sehr stark in dieses ganze Thema Cloud, SaaS, sozusagen Standardisierung eingestiegen sind und den großen Unternehmen gesagt haben, komm, kümmert euch mal um eure Produkte, ja, kümmert euch mal um euer Business, wir machen irgendwie IT für euch. Und die Unternehmen, die sozusagen das gekauft haben und eingeführt haben, die verlieren halt am Markt. Das sind ja alle Statistiken, sozusagen weisen ja darauf hin. Also die größten Online-Shops, die größten erfolgreichen E-Commerce-Konzepte, alles, was so transaktionale Geschäftsmodelle sind, alle die mit sozusagen Standardprodukten arbeiten, verlieren Marktanteile. So, das hat der Markt bewiesen in den letzten Jahren. Und das ist natürlich etwas, wovon wir massiv profitieren und da mittlerweile eine ordentliche Größenordnungen erreicht haben und viele, viele...
Wie groß seid ihr ungefähr umsatzmäßig?
Ja, wir hatten das auf einer Veranstaltung mal vor einem halben Jahr bei den Portfolio Days gesagt. Also wir sind im letzten Jahr um bei achtstelligen Umsatz gelandet, wachsen im dreistelligen Prozentbereich pro Jahr, haben mittlerweile 80 Festangestellte, sind noch profitabel und haben halt ein sehr, sehr großes Partnernetzwerk, also sehr viele große Agenturen, die Spryker implementieren bei Kunden, sehr viele Industry-Partner, wie ein PayPal zum Beispiel oder auch ein Claranet, die quasi die Industry Produkte sozusagen als Drittanbieter dort in dieses ganze Netzwerk eingeben, haben Kunden sozusagen auch in den USA, sehr, sehr viele natürlich aus dem deutschsprachigen Raum und freuen uns tatsächlich sozusagen über das, was wir auch gerade sehen in den Projekten. Klar sind noch viele versuchen, einen Shop zu relaunchen. Sehr, sehr viele unserer Kunden bauen halt Marktplätze mit Spryker. Das geht mit Standardtechnologie in der Regel nicht so gut. Und da profitieren wir dann natürlich massiv vom generellen Digitalisierungstrend, weil bisher die Unternehmen immer IT gesagt haben, damit will ich nichts zu tun haben, das ist so ein Cost-Center-Ding, das muss möglichst billig sein und möglichst standardisiert. Ja, ich versuche quasi alles zu kaufen von SAP oder von Microsoft oder von Oracle, je nachdem für welchen Dienstleister man sich da entschieden hat. Und die Digitalisierung dreht das halt um. Die sagt halt, okay, das sozusagen das IT, das ist halt Teil deines Produkts geworden. Oder vielleicht sogar das Produkt, ne? Das ist halt Teil, die Software, die du halt herstellst, um mit dem Kunden zu reden, ist halt Teil deines Produkterlebnisses. Und davon profitieren wir halt massiv.
Aber ist denn nicht die harte grafische Lehre, dass Marktplätze sozusagen aus Deutschland eh Quatsch sind und dass man irgendwie eh super Probleme kriegt, als Händler gegen Amazon anzutreten? Also verkauft ihr da nicht eigentlich irgendwie eine Droge, die so ein bisschen eine Zwischenphase noch hilft, aber am Ende ist eh alles Amazon?
Ja, also wenn man versucht, quasi Amazon mit Amazon-Mitteln zu schlagen, dann ist das tatsächlich so. Also jetzt noch einen weiteren B2C-Marktplatz mit so einem Universal-Sortiment wie Amazon aufzubauen, extrem schwieriges Ding. Die grafische Lehre sagt am Ende des Tages erstmal so Zugang zum Kunden, Ownership zum Kunden, das ist extrem wichtig. Wir haben ja sehr viele Kunden im B2B-Bereich, die meisten fairerweise. Und die werden ja von Amazon noch nicht so gebunden wie im B2C-Bereich. Und Experimentiergeschwindigkeit. So, das sind quasi die beiden Faktoren, auf die du optimieren musst. Ne? Fairerweise wissen wir gar nicht, ob das jetzt für Hilti nach vorne ein Marktplatz sein muss oder irgendeine Applikation, die deren Lagerverwaltungssystem oder deren Bestellsystem bei den Endkunden smarter macht. Das müssen die ja selber rausfinden. Man kann das ja nicht mehr generisch verkaufen. Das ist ja so ein bisschen der Trick. Es gibt sicherlich schon Unternehmen, Sirup in der Schweiz ist ja zum Beispiel mit Spryker gestartet vor 3 Jahren, die sagen, ja, wir können quasi in unserer Nische, sozusagen für unsere Zielgruppe, für unser Sortiment, glauben wir, so stark im Vorteil zu sein, Sourcing-Vorteile zum Beispiel, Reichweiten-Vorteile, da können wir Amazon schlagen, dann kann man das entsprechend aufbauen. Aber wir treffen eigentlich kaum noch Unternehmen, die sagen, komm, wir müssen jetzt Amazon schlagen, wenn wir einen großen Marktplatz aufbauen. Die sagen dann zum Beispiel, ja, wir sind irgendwie ein Brand, ein Fashion-Brand, wir sind jetzt irgendwie seit ein paar Jahren auf einer SaaS-Plattform, wir fühlen uns aber irgendwie abgehängt, wir müssen irgendwie mehr, wir müssen da mehr machen, wir müssen mehr selber Ownership zum Kunden bekommen, wir können jetzt irgendwie nicht mehr mit Mailchimp-artigen Systemen arbeiten, wir müssen da ein bisschen mehr Gas geben. Und die setzen das dann schon ein. Also wir können auch nicht versprechen, dass dann, also wir, man kann natürlich mit Technologie kein strategisches Problem lösen im Geschäftsmodell. Wir sagen ja nur, die Technologie hilft dir am Ende des Tages ein Werkzeug, damit du schnell experimentieren kannst, weil ja viele Unternehmen keinen Engpass beim Business Development haben. Die haben ja ganz viele Ideen, die kriegen es einfach nicht umgesetzt. Ja, das sind quasi die Ideen, die du heute an die IT gibst, in die EDV, die werden in 3 Jahren umgesetzt oder in 2 Jahren, dann ist es aber viel zu spät. Du musst ja eigentlich alles innerhalb von 2-3 Wochen zumindest am Markt vertestbar machen können. Und auf dieses Niveau bringen wir unsere Kunden.
Mhm. Aber generell ist ja von dir die These, dass irgendwie Amazon sozusagen schon der beste Kanal ist heutzutage, um Marken aufzubauen und um ja auch am Ende Abverkauf herzustellen, korrekt?
Das kommt ein bisschen darauf an, sozusagen, was man, wenn wir beide jetzt ein Business gründen würden und sagen, komm, wir haben eine super geile Idee, was haben wir hier? Wir sind hier Mikrofone. Ja, wir können Mikrofone viel geiler verkaufen als irgendjemand anders. Dann würden wir wahrscheinlich, wenn wir irgendwie einen Hersteller gefunden haben in Asien, der uns Mikrofone baut, würden wir wahrscheinlich über Amazon gehen. Weil wir haben gar keinen anderen Zugang zu Kunden. Das ist der billigste, für uns am schnellsten erreichbare Zugang. Wenn du jetzt aber irgendein anderes Asset hast, also möglicherweise bist du die Deutsche Bahn, hast irgendwie Zugang tatsächlich über Personen, sozusagen physischen Zugang, du kannst Mensch zu Mensch analog Marketing machen, dann würde man vielleicht nicht Amazon nutzen, sondern würde quasi diesen Hebel als Deutsche Bahn nutzen und dort eine Marke aufbauen, für was auch immer, ja? Eine Foodmarke zum Beispiel. Also es gibt schon Möglichkeiten, auch außerhalb von Amazon, der generelle Trend, was B2C Transaktionen angeht und auch Konsum, der zeigt halt ganz klar den Weg aus, dass Amazon zumindest in den Devices, in denen Amazon stark ist, Desktop zum Beispiel und mobil, da scheinen die zu gewinnen oder da scheinen die halt einen enormen Vorteil zu haben, aber in vielen neuen Devices ist ja dieses Spiel noch gar nicht entschieden. Also das ganze Thema Dash-Buttons, das ganze Thema Voice ist ja gerade wie neu aufgemacht. Es kommen neue Devices dazu. Wer weiß, was es noch für...
Aber es werden ja nicht deutsche Händler gewinnen. Das Spiel Voice oder Dash-Button wird ja nicht jetzt irgendwie von einem Hilti oder von einem Bosch gewonnen.
Das stimmt schon. Das gewinnen scheinbar die Plattformen, die sozusagen einen viel, viel höheren Zugang haben zu diesen Devices, noch ganz, ganz anders strategisch angehen. Aber auch ein Hilti und auch eine ATU, und die müssen ja den Kundenzugang behalten, brauchen ja zumindest diese ganzen Kundendaten. Sie müssen wissen, wie verhalten sich ihre Kunden. Und vielleicht müssen sie auch dann derjenige sein, der dann im Amazon-Ökosystem im Vergleich zu dem relevanten Wettbewerb dann der Beste ist. Ja, das kann schon sein, weil der Kunde sich nur noch über dieses Ökosystem halt binden lässt. Aber wenn man sagt, naja, man schafft sowieso nicht, aber der Kunde kauft irgendwie online, dann ist ja die alternative Entscheidung, nicht in sowas wie Spiker zu investieren, ist ja sicheres Ausscheiden aus dem Markt. So, die ist ja eigentlich viel, viel, viel bitterer. Und Amazon muss sich ja genauso strecken, was das Thema Alibaba, Tencent und Co. angeht. Also der Drops ist dann nicht gelutscht. Ich glaube, so klassische lineare Strategien, die wir So hatten wir ja mit eTrucks mal angefangen. Wir wurden ja mal gefragt, was ist eigentlich unsere Strategie, um uns von Amazon unabhängiger zu machen oder von eBay. Die gibt's nicht mehr. Die sind falsch gedacht. Es muss immer vom 100% vom Kunden aus gedacht sein, dass das schwer ist, dass das oft so Lose-Lose-Optionen sind. Also es ist immer schlechter, egal was man wählt, nach vorne. Ja, stimmt, ist richtig. Aber das heißt ja nicht, dass man es da nicht machen sollte, wenn die andere Option ausscheiden aus dem Markt ist.
Ganz kurz Unterbrechung und Hinweis auf Planet. Ich habe die Kollegen von Planet hier, einer der größten Digitalagenturen Europas mit 950 Mitarbeitern, vor kurzem ein bisschen näher kennengelernt. Vor allem die Kollegin Diana Degrad, die hier in Hamburg den Standort aufgebaut hat, Planet Hamburg, und habe mich mit ihr länger unterhalten. Unter anderem über Audible, einen Kunden, und für die Audible machen die, wie ich finde, sehr interessante Arbeit. Entsprechend gibt's dazu eine Masterclass bei uns beim Festival. Wir machen demnächst einen Podcast mit dem Deutschland-Chef von Audible. Und ich fand einfach, wie sie da vorgehen, interessant zu hören. Planet erscheint mir da extrem weit vorne, bringt so ein bisschen die Themen Programmatik und Kreativität, Data, Content, alles sehr gut zusammen, soweit das irgendwie natürlich aktuell möglich ist. Sind eine Menge Buzzwords, aber ich glaube, Planet hat da einen guten Blick. Und wollte ich auch hinweisen, was die so machen. Die sind auch bei uns im Festival, wie gesagt, mit Content an der Masterclass präsent. Und achtet immer drauf, wenn ihr eine Mediaagentur sucht oder Tipps oder Hinweise braucht, Planet, gerade hier in Hamburg, über Diana echt top vertreten.
Aber was mich auch interessieren würde, was mich so ein bisschen im E-Commerce-Bereich irritiert, über die letzten 10 Jahre hat es immer mal wieder so neue Wellen gegeben von spannenden Geschichten, sei es nun Shopping-Clubs irgendwie, dann gab es Marktplätze am Ende. Nichts davon ist irgendwie stehen geblieben. Es ist alles ist irgendwie wieder auf untergegangen. Es gab so diese Kurations-Services, viele davon haben auch nicht überlebt. Also man hat das Gefühl, es kommen immer so sehr kurzfristige Innovationen, die dann irgendwie auch mit VC-Geld hochgepusht werden. Und am Ende ist doch wieder alles Amazon. Das ist schon halt echt eine harte Entwicklung, oder?
Das stimmt. Also es gibt sehr viele Geschäftsmodelle, die gedacht haben, dass man dieses ganze Thema Preis, Angebot, Verfügbarkeit, das ist ja das, was Amazon eigentlich gewinnt, dieses Setup, dass man das durchbrechen kann, indem man sagt, komm, wir machen jetzt spezielle Shopping-Clubs. Funktioniert ja auch in Teilen. Also wenn man die Performance von Limango sich anschaut, dann funktioniert das. Also da ist meine Frau jeden Abend drauf und guckt sich das entsprechend an. Reicht das nach vorne aus? Nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich muss Limango irgendwann auch über Messenger sozusagen meine Frau erreichen und ihr die Angebote individuell zuschustern und auch wissen, wie alt unsere Kinder sind. Wir wollen halt keine Babyklamotten mehr haben im Angebot, sozusagen also noch stärker personalisieren. Und das ist was viele Geschäftsmodelle nicht geschafft haben, diesen Sprung quasi immer in die nächste Generation. Und da macht sogar Amazon als großer Anbieter allen anderen es vor, wie es geht, indem sie halt permanent experimentieren. Das stimmt schon. Fairerweise, wenn man da mal sieht, was gibt es irgendwie noch für neue Plattformen, die am Markt entstehen. In dem letzten Jahr hat da Wish, glaube ich, die größte Welle erzeugt, indem sie, also Sven Schmidt hat es in meinem letzten Podcast bösartig ausgedrückt, über Lesara eigentlich ein Interface über Alibaba drüber hauen, ja, oder über Tmall oder Tencent drüber hauen und das dann verkaufen. Aber das sind nun mal diejenigen, die Nummer 1 irgendwie Apps sind im App Store. Die haben ja ganz, ganz viele verschiedene Apps. Da gucken die Leute halt darüber, kriegen sie die ganze Zeit Push-Nachrichten über Angebote. Und wenn die sind halt irgendwann so stark, dass die Leute dann gar nicht mehr vergleichen bei Amazon oder bei eBay. Die kaufen dann direkt in der App. Und wenn man mal die Produkte vergleicht, das gibt's bei eBay.de eigentlich zum gleichen Preis, manchmal auch für 2 Euro teurer. Aber das sind halt diejenigen, die den Kundenzugang am besten haben. Die können am besten personalisieren. Also es gibt schon immer wieder neue Angreifer, die es durchaus schaffen können, diesen Kundenzugang zu ownen. Und nicht umsonst hat Amazon da auch ein erhebliches Angebot abgegeben im letzten Jahr für Wish. Aber das ist momentan ja sehr spezieller Markt in den USA. Dann wird lieber nochmal 1 Milliarde VC-Geld reingepumpt, in der Hoffnung auf ein noch höheres Angebot. Es gibt schon diese Möglichkeiten, drumherum zu kommen und zu experimentieren. Jetzt, aber es läuft auf Kundenzugang hinaus.
Jetzt gerade wird Stitch Fix gehypt. Was hältst du davon?
Finde ich super. Da hatte ich ja mit Jochen Krisch und auch Joel nochmal einen extra Podcast aufgenommen. Die machen das schon sehr, sehr gut. Die sind sehr, sehr stark gewachsen. Die machen sehr, sehr gutes Business. Da habe ich aber genauso meine Bedenken, genauso wie bei HelloFresh auch. Möglicherweise ist das kein Geschäftsmodell, was sich beliebig skalieren lässt. Vielleicht ist die Zielgruppe gar nicht so groß. Jetzt müssen sie ja in einen klassischen Akquisewettbewerb reingehen, bei dem sie mit dem Geld, was sie an der Börse eingesammelt haben, Kunden gewinnen und wachsen dann nicht mehr so stark organisch wie bisher. Das heißt, sie müssen ihre Eintrittsschwellen abbauen. Sie haben ja so eine 20 Dollar Beratungsschwelle. Wenn du alles zurückschickst, dann musst du zumindest $20 zahlen, was wahrscheinlich im Performance-Marketing dazu führt, dass du Kunden verlierst, ja? Weil du diese Schwelle irgendwie drin hast. Das heißt, die müssen mit weniger geeigneten Kunden nach vorne wachsen und hoffen, dass sie da über die Steigerung des Warenkorbes, der Conversion Rate, der Wiederbestellrate, das dann wieder einfangen. Sie sind ja mit dem bestehenden Kundenstamm, den sie heute haben, so okay profitabel, ne, sind ja quasi 2017 haben sie profitabel abgeschlossen, aber jetzt nicht so mega stark. Und jetzt diese Erwartung zu erfüllen, jedes Jahr auf einer Milliardenbasis nochmal 20-30-40% zu wachsen, im Idealfall profitabel, das hat Stitch Fix noch nicht nachgewiesen. Das könnte durchaus sein, dass der Nachweis nicht gelingt, aber von den Modellen, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, ist auf jeden Fall eines, was mich am stärksten begeistert hat.
Noch irgendwelche anderen, die du gerade, wo sagst, Mensch, das muss man sich mal angucken? Als E-Commerce Nicht-Insider, also ein bisschen als E-Commerce Beobachter, wo du sagst, Mensch, das würde ich mir mal angucken?
Ja, ich würde mir, glaube ich, schon angucken, was es generell in diesem ganzen Device-Voice-Sektor irgendwie gibt, was auch über neue Messenger-Kanäle irgendwie kommt. Ich würde generell nach Asien schauen, was bei WeChat passiert. Also nicht das WeChat, was wir hier im europäischen App-Store installieren können. Das ist ja nur so ein abgespecktes WhatsApp, sondern was da irgendwie passiert. Da hat das ganze Thema Influencer-Marketing ist ja komplett anders aufgezogen. Auf Taobao, sozusagen eine sehr großen Shopping-Plattform in China, hat quasi eine Analystin von Andreessen Horowitz vor kurzem gesagt, sind 5 von 10 Top-Damen sozusagen Marken sind Influencer-Marken. Ne? Also das hat ganz andere Niveaus erreicht. Ne? Und da ist auch sehr viel passiert im Bereich Logistik. Die müssen dann ja oft gar nicht die Container nach Europa irgendwie verschiffen, sondern die können quasi Inlandslogistik machen aus den Fabriken. Und dann sind auf einmal die Stückmengen, in denen man arbeiten kann, auf N gleich 1 gesunken. Das heißt, ich kann individuell für dich irgendwas produzieren, vielleicht auf N gleich 5. Das ermöglicht ganz andere Modelle. Ich muss da nicht mehr irgendwie 1000 Stück absetzen und produzieren, um von irgendeiner Klamotte erfolgreich zu sein. Und da ist eine viel, viel höhere Geschwindigkeit entstanden, was das Thema sozusagen Fashion, Konsumgüter, Produktion, auch Vermarktung passiert ist. Und das schwappt, glaube ich, auch nach Europa, wenn das ganze Thema Logistik noch ein bisschen nachzieht.
Du schaust dir also offensichtlich auch Startups an oder Entwicklung an. Zuletzt kam raus, oder habe ich bei Facebook gesehen, hast du gegründet, auch ein Fonds sozusagen, also lese ich das zumindest, Wald und Wiese, zusammen mit Tarek und Nils. Bist du jetzt also auch noch Investor oder was genau macht dieser Fonds?
Ja, also wir haben ja bisher quasi unter eTribes unsere Beteiligung immer gehangen und gesagt, das eTribes Connect, so heißt unser Beratungsunternehmen, das ist eigentlich ein eigenes, eigenständiges Unternehmen, da können wir jetzt nicht immer noch die Netshops und Faktor A irgendwie drunter hängen, das müssen wir einmal aggregieren und brauchen dafür auch irgendwie eine Marke. Und dann haben wir relativ lange überlegt, wie wir das irgendwie nennen und fanden irgendwie diese klassischen Investmentfonds-Marken, ne, sozusagen Cerberus, Global Investment Infinity, irgendwie ein bisschen doof, kann sich keiner merken und steht auch für nichts. Und eigentlich wollten wir das Butterside Up nennen, aber das kann ja jeder mal, der es hier hört, im Urban Dictionary nachschlagen. Das hat leider nicht so eine coole Definition. Und nachdem Rinder- und Kinderholding ausgeschieden ist, haben wir es dann einfach Wald- und Wiese-Holding genannt, weil wir hatten einfach keinen besseren Namen. Okay, und also darüber sozusagen, das im Grunde genommen das Vehikel, was Tarek, Nils und ich nutzen, sozusagen um sozusagen weitere Sachen wie Faktor A zu gründen. Das ist kein klassischer Investmentfonds, also man muss da quasi nicht fragen als Startup, sondern das nutzen wir, um quasi unsere B2B-Reichweite zu leveragen.
Okay, das heißt, das ist eher um was zu gründen und weniger um jetzt irgendwie sich an Runden zu beteiligen oder sowas.
Genau. Das kann schon mal passieren, aber es ist jetzt, wir glauben halt sehr, sehr stark an den, sozusagen an diesen privaten Investitionsmarkt und sozusagen beteiligen uns an Dingen, die wir sehr, sehr gut verstehen, wo wir auch einen Hebel eigentlich haben durch unsere Reichweite oder durch die anderen Firmen und das ist sozusagen kein klassisches Beteiligungsvehikel.
Also um nochmal auf deine Reichweite zu sprechen zu kommen, weil es geht ja auch so ein bisschen um Marketing und so. Ich beschreibe mal, wie sozusagen mein Leben mit Alex Graf ist, außer davon, dass wir uns natürlich jetzt auch noch persönlich kennen, aber ich steige am Samstagvormittag in ein Car2Go ein, das Radio ist bereits an, vom Vorfahrer auf NDR 2 eingestellt, ich höre NDR 2, auf einmal deine Stimme, bist du in irgendeiner NDR 2 Sendung zum Thema der Handel stirbt oder die Innenstädte sterben. Dann mache ich den Spiegel auf, lese im Spiegel über irgendwie Handel, Alex Graf wird zitiert. So, es geht immer so weiter, also egal, auch mittlerweile in den großen Medien, Brand 1, überall, Alex Graf ist am Start und verkündet seine Meinung. Wie ist es dazu gekommen? Ist alles irgendwie Kassenzone am Ende oder ist es mittlerweile beschäftigt so eine PR-Agentur, die dich sozusagen platziert oder wie läuft das?
Nee, das ist tatsächlich alles organisch. Vieles ist, glaube ich, Kassenzone. Da sind ja auch viele Journalisten, lesen das ja teilweise seit Jahren. Das Thema E-Commerce, stationärer Handel wurde halt in den letzten 24 Monaten extrem hochgekocht und wird, glaube ich, auch noch deutlich kritischer. Viele fragen ja auch sozusagen, wie viele Leute arbeiten bei Kassenzone. Das mache ich tatsächlich alles alleine. Ich beantworte auch jede WhatsApp Nachricht alleine und schreibt sozusagen, lad mir die Bilder von Fotolia hoch. Es gibt da niemanden, der die Texte redigiert. Das kann jeder nachprüfen, weil da so viele Kommafehler drin sind. Dadurch, dass ich alleine mache, ist halt auch extrem effizient. Eine PR-Agentur gibt's da nicht. Aber ich glaube, wenn man quasi für ein Thema steht und ich glaube halt sehr, sehr stark daran, sozusagen Technologie, Ownership, Kundenzugang und glaube halt nicht an diesen einfachen Weg, kauf dir irgendwie ein SaaS-Produkt und werde glücklich. Das trägt sich eigentlich für alle Dinge, die wir machen. Dadurch kommt das zustande. Und hier in Hamburg haben wir natürlich auch relativ viele Medien und die Welt ist jetzt klein, wenn man da jetzt einmal oder zweimal irgendwo mal genannt wurde. Du weißt ja selber, wie das ist, wenn dann ein Wirtschaftsredakteur recherchieren muss, dann nimmt er wahrscheinlich dann den Spiegel oder ein anderes Medium, das ist dann auch ein bisschen Glück dabei.
Ja, okay. Aber es hilft offensichtlich. Ich habe da einiges Cooles aufgebaut. Sag mal sozusagen zu Spryker nochmal, da gibt es demnächst größere News, aber du kannst hier noch nichts Konkretes sagen. Kannst du was andeuten?
Ja, es kommt darauf an, wann wird das veröffentlicht hier?
Dieser Podcast? So, ich denke mal so in den nächsten 10, 12 Tagen.
Genau, nee, wenn das also in 10 Tagen veröffentlicht, dann können wir auch drüber reden. Also wir haben eine relativ große Runde eingesammelt vor 2 Wochen, 22 Millionen Dollar.
Also heute ist der 7. Februar.
Genau. Und das wird uns halt sozusagen, Spryker hat relativ viel Nachfrage bei Investoren erzeugt, die gesagt haben, okay, ein Softwareunternehmen, sozusagen wirklich echte Software, also keine SaaS-Software, sondern richtige Softwareunternehmen in dem Enterprise-B2B-Bereich, schnell wachsen, profitabel, so, das ist jetzt und auf einer Größenordnung, die jetzt gerade spannend ist, auch für größere Fonds, haben wir sehr, sehr viele sozusagen auch proaktiv zugesendete Termsheets bekommen und dann haben wir uns dazu entschieden, quasi eine Runde auch zu strukturieren, haben einen sehr, sehr spannenden Investitionspartner gefunden aus London, One Peak, einen Growth Investor und das Geld wird, glaube ich, nochmal helfen, deutlich zu wachsen, also zu wachsen im Bereich Produkte, zu wachsen auch möglicherweise im Bereich Märkte. Das definieren wir jetzt ein bisschen weiter aus, haben mittlerweile sehr, sehr viele offene Stellen, das auch gar nicht auf die Runde zurückzuführen. Wir haben 50 mittlerweile ausgeschrieben. Das
also
mal
Runde heißt, wie Summe hast du die schon genannt? Wie
groß? Genau, 22 Millionen Dollar.
Das heißt, die Firma logischerweise, das ahne ich jetzt mal so, wenn man so viel Geld einnimmt, dann ist man ja schon mal ja, mindestens mal 70, 80 Millionen wert, sonst macht es ja keinen Sinn, so viel Geld einzusammeln.
Genau, also die Post-Money-Bewertung, also die Bewertung, nachdem das Geld in der Firma ist, die führt natürlich dazu, dass wir schon eine deutlich sozusagen eine sehr, sehr gute Bewertung haben. Die sozusagen kann, jeder, der so ein bisschen rechnen kann das auch nachvollziehen, in welche Richtung das da geht. Wir glauben halt weiterhin daran, dass wir sozusagen sehr, sehr strukturiert, profitabel wachsen müssen und dass man da auch weitere Produkte ausbauen muss. Wir haben ja gestartet vor 3 Jahren, da gab es irgendwie das ganze Thema Voice irgendwie noch nicht so stark. Es kommt permanent neue Interfaces. Spryker wird auch zunehmend eingesetzt, sozusagen außerhalb des klassischen Online-Shops. Bereich. Das hilft uns natürlich enorm. Da müssen wir auch investieren in diesen ganzen Produktbereich. Und aber es macht auf jeden Fall Spaß. Es hat auf jeden Fall jetzt ein neues Niveau erreicht. Das ist auch für uns nochmal eine relativ spannende Entwicklung. Das wird zu vielen spannenden Hires führen, aber auch sicherlich dazu, dass wir die ein oder andere Konferenz oder Kundengespräch auch mal außerhalb von Hamburg und Berlin führen müssen.
Okay, also du bist ein bisschen sozusagen, wie heißt nochmal der Gründer, der jetzt 2 Shop-Systeme aus, ich glaube, Stefan Schambach, ist der das?
Ja genau, es gibt ja Stefan Schambach aus Deutschland, Intershop und Demandware gemacht, ja, genau. Macht jetzt ein drittes mit New Store in Berlin. So ein
ist das so eine Art Idol für dich sozusagen, der Typ?
Nö, also wir kennen natürlich auch die Leute, die Magento gegründet haben. Joachim Kuttner macht ja auch das zweite System mittlerweile mit Uro, der hat vorher Magento gemacht. Das ist ganz spannend, relativ so auch Demand für Intershop hat ja quasi eine Historie aus Kiel, sozusagen mit dem Wilfried Big, das kam ja ursprünglich daher.
Stimmt, aber ja.
Sozusagen Jena, Kiel, diese Achse scheint für das Thema E-Commerce-Software sozusagen eine Bank zu sein. Und auch die ganz anderen Systeme, ne? Demand für Intershop, Hybris, quasi kommt alles aus dem deutschsprachigen Markt, die das jetzt auch global dominieren, diesen Enterprise-Markt. Nidol, ich hatte Stefan Schalmach selber schon mal im Podcast, der kommt halt quasi aus einer anderen Generation, der nimmt die Probleme und die Herausforderungen ganz anders wahr. Das ist mega spannend, der hat auch sehr viel vorgedacht, der hat ja quasi auch mit Demandware, also diese erste SaaS-Welle sehr, sehr erfolgreich vorgedacht. Ich bin mir aber nicht sicher, ob wir 100% die gleiche Sicht darauf haben, was heute die Herausforderungen von Unternehmen sind.
Okay, lass uns mal bevor jetzt irgendwie ich wieder Ärger kriege von unserem Stammgast Sven, ich versuche mal zu antizipieren, welche Frage er jetzt stellen würde, kritische Frage zu Spryker. Ohne dass ich ihn jetzt dazu befragt hätte, ich würde vermuten, Sven würde fragen, jetzt sagst du ungefähr 10 Millionen Euro Umsatz. Wie viel davon ist denn sozusagen Umsatz, der jetzt so aus Agenturleistungen entsteht für eure Kunden? Und wie viel ist echter Umsatz sozusagen aus dem SaaS-Abo-Geschäft?
Ja, also ich glaube, da kann man den Markt beruhigen. Es gibt auch immer wieder so Online-Formen, wo das diskutiert wird. Die Investoren, die solche Software investieren, die interessiert der Agenturumsatz nicht so stark.
Ja, genau.
Wenn ein Investor uns in der Größenordnung Geld gibt, dann muss der Software-Lizenzumsatz, das Recurring Revenue, das ist hier die Zahl, um die es geht, die muss schon ziemlich signifikant sein, damit das funktioniert. Wenn man jetzt 98% mit Agenturleistung ja damit erbringt, dann wird das, glaube ich, nichts.
Okay. Ansonsten, ich glaube, es ist in einem der letzten Podcasts schon mal angeklungen, als du zu Gast warst, als wir uns intensiv über Amazon unterhalten haben und Marketing auf Amazon, bist du auch noch Landwirt oder Viehhirte sozusagen in deiner Freizeit. Dazu kommen wir am nächsten Mal. Wir müssen noch so ein bisschen so einen Cliff lassen, was noch alles in diesem Menschen drinsteckt, Alex Graf.
Ja.
Wirklich ein Tausendsasser, extrem umtriebig, super spannend. Wir freuen uns, dass wir dich hier im Netzwerk haben, dass du uns ein bisschen hilfst bei OMR, und wir drücken dir die Daumen, dass es vorangeht.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Dann freue ich mich schon auf die Ausgabe zum Thema Kuhhandel.
Ja, genau.
Bei der OMR und freue mich auf das Feedback der Hörer.
Wir müssen vielleicht nochmal sagen, du bist ja auch bei OMR netterweise Unterstützer, gerade schon erwähnt. Dieses Jahr wieder Kurator des E-Commerce Clusters, wie wir das nennen, auf unserer Expo Stage. Da hast du einige Speaker ausgewählt für uns. Du machst ein größeres Side-Event rund um OMR. Erzähl mal so ein bisschen, was passiert sozusagen bei OMR rund um Alex Graf.
Ja, so rund um E-Commerce würde ich sagen. Ja. Da helfen wir natürlich mit, dass das irgendwie performt. Wir finden natürlich extrem cool, dass Hamburg so ein Event hat und glauben auch mega an dieses Event-Format plus Konferenz. Und haben dort am ersten Tag der OMR machen wir das E-Commerce vorglühen auf der Alster. Da laden wir dann so 100 Händler, Hersteller ein, die dann sozusagen ein kleines Vortragsprogramm von uns bekommen. Tarek Müller spricht dort, sozusagen der Hapag-Lloyd-Chef spricht dort. Da kommen noch ein paar andere Überraschungsgäste. Da sind so 2-3 Stunden mit Frühstück und wer will, kann auch wirklich vorglühen.
Aber man kann sich wieder bewerben drauf?
Ja, genau. Da gibt es quasi ja auf eurer Seite oder auf unserer Seite gibt es dort sozusagen eine Side-Event-Anmeldung. Das kostet auch nichts. Da kann man sich bewerben und dann die Leute, die passen, nehmen wir da gerne mit.
Also
und
E-Commerce vorglühen. Ja. Einfach googeln, dann wird es schon kommen.
Hoffe ich. Ich check das
gleich. Bei OMR E-Commerce vorglühen.
Ich check das gleich nochmal. Und dann shutteln wir die Leute direkt zu euch. Dann geht es auf die große E-Commerce-Bühne, die Expo-Stage, auf die sozusagen Strategiebühne. Und dort erzähle ich ein bisschen was zu E-Commerce und interviewe dann Tina Müller, die neue Chefin von Douglas. Patrick Steppe kommt auch, das ist der CEO von Leckerland, der ganz, ganz spannende Sachen zu erzählen hat, wie man sozusagen B2B-Unternehmen eigentlich im Bereich E-Commerce neu aufstellt. Alex von Foodist kommt. Also da haben wir, glaube ich, ein ziemlich lustiges Setup. Da kann man eine ganze Menge lernen. Da kommen auch wieder neue Sachen. Also wir wiederholen da nichts, sondern machen tatsächlich, sprechen über die aktuellen Marktentwicklungen. Und dann gibt es natürlich auch noch die E-Commerce-Touren. Ja, die biete ich auch noch an. Laufe ich mit so einem kleinen Schild durch die Halle und ärgere die Aussteller.
Wie so Museumsführung.
Ja, genau. Ist aber sehr, sehr unterhaltsam.
Da kann man sich auch über uns anmelden. Also wir nennen das Guided Tours und da haben wir verschiedene Themenschwerpunkte. Einer ist E-Commerce und den macht Alex.
Ja, also ich freue mich schon wirklich mega. Also sozusagen, ich bin, glaube ich, 2 sehr, sehr coole Tage. Und dann muss ich am Wochenende sicherlich ein bisschen ausschlafen.
Alles klar. Okay, so, das musste noch gesagt werden. Als Hinweis an euch, seid dabei. OMR erleben, Alex Graf erleben, E-Commerce erleben. So, jetzt aber. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao.
Bevor alles vorbei ist, denkt einfach drüber nach, wenn ihr diese Podcasts mögt, werdet ihr unser Festival mögen, unseren Jahreshöhepunkt. Am 22. und 23. März geht's bei uns richtig ab. 2 Tage und Nächte sozusagen, Digital-Marketing und alles drumherum. Pur erleben hier in Hamburg mit verschiedensten Top-Spas, Inspiration, Information, Vernetzung und einfach Good Times aus der Branche, für die Branche. Schaut mal nach, unser OMR-Festival. Und ja, am besten nicht verpassen und irgendwie keine Urlaube buchen.